Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist, ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.
Wir stecken in unserer siebenwöchigen Predigtreihe zum ersten Johannesbrief. Und in der letzten Woche, als wir damit starteten, leitete Johannes, der diesen Brief schreibt, damit ein, dass wir zu einer lebendigen und zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus bestimmt sind. Und alle die, die an Jesus Christus glauben, dürfen in diesen Genuss der Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist im Prinzip diese große Aussage. Und Johannes führt jetzt in Kapitel 2, führt er diesen Gedanken weiter. Es ist quasi eine Fortsetzung von letzter Woche. Und dieser Gedanke, hast du Gemeinschaft mit Gott, ist ein Gedanke, der jetzt weitergespannt wird und die Verse 3 bis 11 umspannt. Wir werden heute uns folgende Punkte anschauen. Erstens Gehorsam aus Liebe. Oder erstmal der Predigttitel, ist Gehorsam eine Option oder deine Leidenschaft? Erstens Gehorsam aus Liebe. Zweitens Christuszentrierter Gehorsam. Drittens Gehorsam liebt die Unliebsamen. Ja, also Gemeinschaft mit Gott zu haben, wird in den Versen 3 bis 11 weitergeführt. Und wir sehen, in der ersten Folie habe ich euch mal den Text komplett dargestellt. Und ihr seht, dass, wenn man ein bisschen Zeit hat und sich den Text anschaut, dass Johannes selber diesen Text gliedert, indem er immer mit diesen Worten, wer sagt, wer sagt, wer sagt, einleitet. Immer wieder und direkt nach dem, wer meinetwegen von sich behauptet, dass er jenes tut, formuliert er einmal mit, wer sagt, ich habe ihn erkannt? Wer sagt, dass er in ihm ist oder in ihm bleibt? Wer sagt, dass er im Licht ist? Denn mit diesen drei Formulierungen möchte Johannes eigentlich immer das Gleiche beschreiben. Es sind unterschiedliche Wendungen, aber beschreiben alle, bist du mit Gott connected? Hast du eine intakte Beziehung zu dem Vater und dem Sohn? Das ist die Frage, die er hier weiter ausbaut. Ich möchte die Verse 3 bis 5 lesen. Ihr könnt auf der nächsten Folie sie ein bisschen größer sehen. Dort heißt es, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Er startet hier mit dem Begriff der Erkenntnis. Wenn wir das Wort Erkenntnis hören, dann verbinden wir damit oft sehr schnell eine intellektuelle Ebene, dass ich etwas verstehe. Und durchaus ist es so, dass wenn Gott sich präsentiert, wenn wir von Gott erfahren, dass es auch unseren Kopf und unseren Intellekt anspricht, denn wir müssen ja die Dinge hören, wir müssen die Worte verstehen, die er zu uns spricht, damit wir sie einordnen können. Aber dieser Aspekt der Erkenntnis darf nicht auf diese Komponente reduziert werden. Und das sehen wir sehr schön schon allein in diesen Versen, dass der Begriff der Erkenntnis und der Begriff der Liebe zu Gott eine Klammer bildet für die erste Einheit, die Johannes in dieser Passage einbringt. Also er verbindet quasi, wenn du Gott erkennst, dann heißt es auch, dass du Gott liebst. Etwas zu Gott zu erkennen hat in der Bibel einen sehr starken Bezug zur Liebe zu Gott, was wir vielleicht nicht zusammenbringen. Ich bringe das Beispiel sehr oft, weil es sehr plastisch ist. 1. Mose, Adam und Eva wurden kreiert und dann heißt es, dass Adam seine Eva erkannte. Das war, wie wir alle wissen, nicht einfach ein rein intellektueller Vorgang. Ich sehe, du Frau, und du gehörst zu mir. Sondern er erkannte sie und wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, merken wir, okay, da ist dann noch mehr passiert. Ja, sie haben sich vermehrt. Ja, also das Erkennen ist etwas Intimes. Es bedeutet nahe sein, Gemeinschaft haben. Es bedeutet, jemanden zu lieben. Und das möchte Johannes in diesem Kontext ganz bewusst reinbringen, dass wir das nicht verpassen. Wer sagt, er hat ihn erkannt, gehört auch zu denen, wer aber sein Wort hält, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Ja? Sein Wort halten, die Gebote halten, ihn erkennen, ihn lieben. Das sind für Johannes Dinge, die zusammengehören. Das bedeutet für uns, es geht Johannes jetzt weiter um einen Beziehungsaspekt. Wenn wir diesen Ausgangspunkt verpassen, wenn du gerade nicht zugehört hast, dann kommst du gleich in ein massives Problem. Denn wenn du den Beziehungsaspekt, den Johannes so nach vorne stellt, verpasst, dann wird alles Reden über Gehorsam und Gebote halten eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit heute Morgen für uns. Wenn du Liebe aus der ganzen Nummer rausnimmst, dann wird Gehorsam und Gebote halten für dich bedrückend, belastend und bedrängend sein. Und deswegen zittern einige Christen, wenn es dann auf einmal darum geht, wenn neutestamentliche Texte über Gebote sprechen. War das nicht etwas im Alten Testament? Und sind wir jetzt nicht frei von irgendwelchen Gesetzen und Geboten? Johannes bringt sie rein. Und ein Christ muss darauf Acht geben, dass es sich hier um Beziehung handelt und wir daher Gehorsam und Gebote halten, deuten müssen und verstehen müssen. Denn Gehorsam ist für manch einen, vielleicht auch unter uns, ein schrecklicher Gedanke, wenn man das schon allein hört. Mir ist sehr bewusst, dass dieser Predigttitel auch ein sehr provokanter ist. Ist Gehorsam eine Option oder deine Leidenschaft? Moment mal, Gehorsam? Wo sind wir denn hier? Was wollen die denn hier jetzt verzapfen? Mit Gehorsam verbinde ich eher etwas Negatives. Und tatsächlich würde ich sogar einigen recht geben, wenn sie an diesen Begriff denken und vielleicht in ihre Biografie schauen, dass sie sagen, ey, mit Gehorsam und Gebote halten kann ich nichts Positives verbinden. Denn wenn wir diesen Liebesmoment vom Gehorsam abkoppeln, dann kommt es zu einer Fehlstellung. Und das ist mal ganz salopp gesagt in einer Familie. Wenn Eltern ihre Kinder nicht lieben, aber Gehorsam von ihren Kindern abverlangen, dann wird das für die Kinder eine schwierige Situation. Und vielleicht hat jemand auch das im Sinn, ja, mein Vater, meine Mutter, die wollten, dass ich auf alles sofort höre, wenn sie nur ihren Mund öffnen. Ehe sie ihren Mund geöffnet haben, sollte ich schon hören. Und ich habe keine Liebe von meinen Eltern erlebt. Deswegen ist alles, wo ich irgendwie Gehorsam, Gebote höre, ist einengend. Das beraubt mich in meiner Freiheit. So aber nicht, meine Lieben, in der Bibel. So aber nicht in der Beziehung zu Gott. Denn Gott dort, wo er sagt, hör auf mich, Halte meine Worte, sei gehorsam, folge mir. Dort lässt Gott es nie an Liebe zu uns mangeln, sondern das ist immer die Ausgangssituation, ehe wir überhaupt irgendein Gebot halten könnten. Die Bibel hat keinen stumpfen, mechanischen Gehorsam aus Zwang im Sinn. Wenn du denkst heute, wenn es um Gehorsam geht, geht es um Mechanik. Zwang, dann kommen wir nicht zueinander heute. Die Bibel kennt keinen Gehorsam ohne Liebe. Dort, wo Gehorsam eingefordert wird, da ist ein Meer an Liebe vorhanden. Und das sehen wir ganz besonders in dem Vers 5. Dort heißt es, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Das zeigt, dass Gehorsam, Gottes Wort zu halten, ein Produkt wahrer Gottesliebe ist. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes, also die Liebe zu Gott, vollendet. Das heißt, die Liebe zu Gott ist zur Erfüllung gekommen in mir. Und erst aus diesem Zustand heraus entsteht Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Seid ihr noch mit mir? Ja, oder seid ihr schon? Oh. Johannes bringt in diesem Vers 5, in diesem letzten Satz auf der Folie, das sehr schön zum Ausdruck. Erst einmal muss etwas in dir geschehen sein, etwas zur Vollendung gekommen sein. Und das ist die Liebe zu Gott. Deswegen auch die Frage, ist Gehorsam eine Option oder deine Leidenschaft? Also ich habe eine hingegebene Beziehung zu Gott und aus dieser Stellung heraus erwächst dann ein Halten der Gebote, weil Liebe vorhanden ist. Ich möchte das mal illustrieren. Ich habe, glaube ich, weise Eltern. Zumindest war es immer so, dass wenn meine Mutter oder mein Vater mir gesagt haben, Waldemar, tu dies oder jenes nicht, und ich dann dagegen rebellieren wollte, musste am Ende des Tages feststellen, sie hatten leider recht. Wer hätte das ahnen können? Jedes Mal wieder neu. Und so war ich mal in einer Situation, wohlbemerkt, als erwachsener Mann, 18, ungefähr so. Und ich hatte etwas vor, geht jetzt nicht so sehr, ist nicht so wichtig, worum es ging. Ich hatte auf jeden Fall etwas vor und meine Eltern waren ja nicht mehr in der Lage, dass sie mir was verbieten können. Hallo, ich bin jetzt 18. Aber meine Mutter hat mir sehr deutlich ins Gewissen gesprochen, hat gesagt, du kannst gehen, aber ich sage dir, die Konsequenz wird diese sein und ich rate dir sehr, dass du es nicht tust. Wenn du es tust, deine Verantwortung. Aber ich sage dir, lass es. Ich habe auf meine Eltern gehört. Warum habe ich das in diesem Moment getan? Ich war frei. Aber ich wusste, meine Mama meint es gut mit mir. Ich wusste, in der Regel hat sie recht. Und ich bin dann der Gelackmeierte und muss dann wieder zurücklaufen. Ja, Mama, übrigens, du hattest recht. Und das ist kein schöner Satz für ein Kind, ja? Mama, du hattest recht, nicht gut, ja? Das wollte ich vermeiden. Und ich wusste, sie meint es gut mit mir. Liebesbeziehung, die Liebe zu meiner Mama war in mir zur Erfüllung gekommen, so dass ich dann auf ihr Wort gehört habe. Versteht ihr? Und das, was wir im Natürlichen kennen, in menschlichen Beziehungen, das ist das Gleiche auch mit Gott. Deswegen fordert Gott von uns eigentlich nur erstmal, ihn zu erkennen, ihn zu lieben. Und aufgrund dieser Basis, aufgrund der Liebesbasis, ihm dann zu gehorchen und gehorsam zu sein. Johannes wiederholt diesen Gedanken in 1. Johannes 5, Vers 3. Dort sagt er, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Krass, oder? Dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Also für Johannes ist Gehorsam und Liebe sind niemals zwei Dinge, die irgendwie auf der einen Seite liegen und auf der anderen Seite, sondern die laufen parallel zueinander. Die sind beide gemeinsam zu betrachten und zu sehen. Und woher nimmt Johannes diese Überzeugung? Ist er irgendwie noch so ein kleiner Gebotsfreak? Er nimmt seine Überzeugung, meine Lieben, von Jesus höchstpersönlich. In der nächsten Folie zitieren wir mal einige Verse aus dem Johannesevangelium. Und hier Jesus hat dort gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, Vers 15. Ein paar Verse weiter, in Vers 21 sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Zwei Verse weiter in Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Ein Vers später, Vers 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Mir war das vorher, bevor ich mich diesem Thema gewidmet habe, nicht so präsent, wie viel Jesus darüber spricht. Dass er das auch immer und immer wiederholt. Und das hat wahrscheinlich bei Johannes einen tiefen Eindruck hinterlassen, eine Wichtigkeit für ihn gewonnen, dass er das einmal in seinem Evangelium aufgezeichnet hat und später dann an die Christen, die seinen Brief gelesen haben, an die Gemeinden, die seinen Brief gelesen haben, unbedingt weitergeben wollte. Lieben, Wort halten, ein Prinzip, was sich bei Jesus gezeigt hat und was Johannes aufnimmt und weiterträgt. Liebe und Gehorsam sind für Jesus selbst ganz normale Dinge, die zusammenlaufen. Und er erkennt daran, dass jemand ihn nicht liebt, wenn er seine Worte nicht hält. In Vers 5, wir haben in der nächsten Folie, in Vers 5 hat es Johannes positiv formuliert, dass wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. In einem Vers davor, in Vers 4, parallel dazu beschreibt er die negative Seite und beschreibt das Fehlen von Gottes Gehorsam und achtet auf die Parallelen. Eben gerade in Vers 5 haben wir gelesen, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. In Vers 4 sagt er, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Also er stellt das gegenüber. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Wenn du meine Worte nicht hältst, dann liebst du mich auch nicht. Wenn du mich liebst, dann wirst du automatisch auch meine Worte halten. Und das bringt Johannes sehr, sehr spitz. Sehr, sehr spitz hier auf den Punkt. Mit einer sehr, sehr krassen Sprache, die einen auch vielleicht auch persönlich angreifen kann. Moment mal, Lügner? In mir ist nicht die Wahrheit? Was meint Johannes damit, wenn er sagt, in dem ist nicht die Wahrheit, wenn er Gottes Worte nicht hält? Im Johannesevangelium wird Gottes Sohn, Gottes Wort und Gottes Geist, alle drei, Gottes Sohn, Jesus, Gottes Wort, Gottes Geist. Alle drei werden als Wahrheit bezeichnet. Und jetzt sagt er, wer die Worte nicht hält, in dem ist nicht die Wahrheit. Was möchte er damit also sagen? Es bedeutet in etwa, Jesus ist nicht gekommen, Jesus, die Wahrheit, der Sohn Gottes, die Wahrheit hat keine Wohnung bei dir genommen. Zweitens, Gottes Wort, was Leben schafft, ist nicht in deinem Herzen verankert. Gottes Geist lebt nicht in dir. Und das ist das, was er zum Ausdruck bringen möchte. Derjenige, der im Gehorsam lebt, sein Gehorsam ist ein Indiz dafür, dass etwas in ihm passiert ist, dass Wahrheit Einzug gehalten hat in ihm, dass Jesus Wohnung gemacht hat, dass Gottes Wort verankert ist in seinem Herzen, dass der Geist Gottes in einem lebt. Versteht ihr? Dass Gott im Prinzip präsent ist in dir, das möchte er damit sagen. Und wenn du dann behauptest, ja, aber ich habe eine Beziehung mit Gott, ich habe ihn erkannt, aber die Resultate dessen sind gar nicht da, das ist für Johannes nur religiöses Geplänkel. Das hat keine Substanz. Es ist ein frommes Lippenbekenntnis. Es ist Phrasendrescherei. Denn wir haben es letzte Woche gehört, jeder kann behaupten, dass er mit Gott eine Beziehung hat. Kann jeder sagen. Und das weiß auch Johannes. Kann jeder von euch sagen. Kann ich auch einfach so tönen. Aber woran erkennen wir es? Zuerst muss Wahrheit in mir sein, ehe ich gehorchen kann. Also wenn du hier in der Reihe heute sitzt und das hörst und hörst so viel über Gehorsam und sagst, okay, jetzt muss ich mich nächste Woche ein bisschen mehr anstrengen, damit Gott mich lieb hat. Komplett falsch verstanden. Erst einmal müssen wir in diese Beziehung zu Gott einsteigen. Wir müssen uns von ihm lieben lassen. Wir müssen erkennen, wie kostbar die Liebe Gottes am Kreuz von Golgatha für uns war. Dass Jesus für uns ist und nicht gegen uns. Und aus dieser Liebe, die er uns schenkt und wir ihm erwidern, wird dann automatisch Gehorsam und ein Gebote halten auch entstehen. Nicht und niemals andersrum. Andersrum wäre es eine pure Werksgerechtigkeit, dass wir uns auf unseren Gehorsam verlassen und sagen, weil ich gehorsam bin, habe ich eine Liebesbeziehung. Nee. Deine intakte, liebevolle Beziehung zu Gott und seine Liebe zu dir ist die Grundlage für jedes Gebot halten, was unter der Woche passiert. Aber wenn unser Glaubensleben von, also, was, wie soll ich beschreiben? Was Johannes hier macht, ist ein Weckruf in die christliche Gemeinde und sagt, hey, wie steht es mit dir? Wer meint, Gott zu kennen? Wenn du sagst, ich kenne Gott, aber deine Taten bleiben in Gottes Augen fragwürdig und moralisch stimmen sie nicht mit dem Wesen Gottes überein. Da sagt Johannes, hey, du bist ein Lügner. Das ist eine krasse Sprache. Man muss darauf aufpassen ein bisschen. Johannes überspitzt bewusst. Er spricht sehr stark in Schwarz-Weiß in seinem Brief. Nicht nur hier, wir werden noch krassere Formulierungen finden. Aber er möchte uns Christen aufrütteln, dass wir wieder neu hinhören. Deswegen benutzt er so eine intensive Sprache, weil wer will sich schon sagen lassen, ich bin Lügner? Ja. Johannes weiß sehr wohl, dass wir nicht immer komplett im Schwarzen stehen oder komplett im Weißen, sondern dass es auch da viele Zwischenbereiche gibt. Dass wir alle nicht perfekt sind, das weiß er sehr wohl. Aber er versucht, es sehr deutlich auszusagen, auf welchem Weg bist du unterwegs, damit wir uns selber prüfen und wach werden. Das Gleiche macht auch Paulus. Ich möchte aus dem Titusbrief, Kapitel 1, Vers 16 lesen, wie Paulus es auch zum Ausdruck gebracht hat und im Prinzip genau das ausdrücken möchte, was Johannes gesagt hat. Er spricht über eine Gruppe von frommen Menschen. Sie geben vor, und hier wieder die gleiche Begrifflichkeit, Gott zu kennen. Aber in den Werken, in ihren Taten, verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Das ist auch eine sehr, sehr intensive Sprache, weil Paulus und auch Johannes wissen ganz genau, es gibt viele im religiösen Milieu, die sich verstecken hinter ihrem Bibelwissen, hinter ihren schlauen Antworten. Sie verstecken sich in ihrer christlichen Sozialisation, in ihrer christlichen Familie. Sie verstecken sich in frommen Ritualen. Ich bin ja im Gottesdienst. Ich tue ja dies und tue ja jenes. Und das ist sozusagen meine Legitimation, womit ich dir zeige, hallo, bei mir ist eine lebendige Beziehung zu Gott vorhanden. Aber Johannes, gemeinsam mit Paulus, gemeinsam mit dir, sagen Pustekuchen. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Wir sind nicht dazu da oder nicht dazu bestimmt, dass wir einfach nur fromm reden. Wir sind dazu bestimmt, dass wir fromm handeln. Dass wir in Übereinstimmung mit Gott handeln. Also wie viel von deinen hochreligiösen Überzeugungen, die du jetzt gerade während dieser Predigt hast, wie viele von diesen hohen Überzeugungen finden wirklich statt von Montag bis Samstag? Lebt das oder ist das eine nette Idee? Aber Ideen kann jeder haben. Ich möchte das mal illustrieren. Vor kurzem mit einem Teenager aus unserer Gemeinde gesprochen. Und es ging um diese Frage, kann ich sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin? Kann ich wissen, dass ich eine intakte Beziehung zu Gott habe? Dass ich errettet bin, dass ich wiedergeboren bin? Und das war so eine schwierige Frage oder so eine offene Frage für den Teenager. Und dann fragte ich den Teenager, gibt es eine Person, von der du sagen würdest, die ist 1000-prozentig ein Kind Gottes, aber sowas von sicher, sowas von glasklar, dass du nicht daran zweifeln würdest, dass diese Person wirklich eine echte Beziehung zu Gott hat? Sagte, ja, kenne ich, du. Ich habe natürlich gesagt, recht so. Du hast gut geantwortet. Geh hin. Ich habe das nicht einfach so aufgenommen und runterfließen lassen wie Öl, sondern ich habe zurückgefragt, was macht dich denn so gewiss, dass du sofort auf diese Frage antwortest, du? Die Antwort war sehr interessant. Weil wenn du predigst, dann bist du so leidenschaftlich und so überzeugend, dass du mit ganzer Kraft und mit ganzer Hingabe sprichst, dass ich dir das einfach so abnehme. Wir haben gerade erst Johannes gelesen. Und? Und? Ja, leidenschaftliche Predigt, Enthusiasmus, alle sind gebannt und alle sind gefesselt. Johannes würde sagen, und? Und das ist nicht das Prüfkriterium. Jeder kann sich hinstellen und die Massen fesseln, dass alle gerne zuhören und sagen, weil das so eine fesselnde, überzeugende Rede war, weil das, was da erzählt wird, irgendwie so fantastisch ist und so überwältigend und phänomenal. Das ist jetzt der Erweis dafür, dass jemand Gott erkannt hat und eine echte Liebe zu ihm hat? Für Johannes ist das nicht das Prüfkriterium. Denn in der neutestamentlichen Gemeinde waren allerhand Leute, die rhetorisch sehr begabt waren und deswegen wie Rattenfänger in den Gemeinden unterwegs waren und die Leute hinter sich geschart haben. Für Johannes ist es nicht das Prüfkriterium. Und deswegen sollte man sich davon auf gar keinen Fall blenden lassen. Das Prüfkriterium ist nicht unsere Sprache oder verblüffende Erlebnisse, von denen wir erzählen. Das Prüfkriterium für wahre Liebe zu Gott ist Gehorsam, Loyalität und Treue. Deswegen sagt Jakobus, du willst meinen Glauben sehen? Ich zeige dir meine Taten und meine Werke. Aber ein Glaube ohne Taten, ohne Loyalität, ohne Gehorsam, ohne Treue ist für Jakobus was? Ein toter Glaube. Ja, wir müssen nochmal, glaube ich, die Jakobus-Reihe auffrischen. Schon lange her. Das Prüfkriterium für wahre Liebe zu Gott ist unsere Loyalität, unsere Treue. Und deswegen verwundert es dann nicht, wenn Paulus sagt, dass eine Frucht des Heiligen Geistes Treue ist. Dass wir Gott treu sind und nicht, dass wir eloquent sind. Und es heißt auch nicht bei den Ältesten und den Diakonen, also die Leitungsämter in neutestamentlicher Gemeinde, da gibt es auch Prüfkriterien. Und da bedeutet es nicht, dass sie sich schick anziehen können und dass sie irgendwie toll reden können, sondern für beide gilt, dass sie treu sein sollen. Das ist das Erkennungsmerkmal. Und nicht, wie wir uns präsentieren können, sondern was sich von Montag bis Sonntag bewährt in unserem alltäglichen Leben. Okay. Um zu konkretisieren, wie unser Gehorsam auszusehen hat, zeigt Johannes noch deutlicher, an wen wir uns auch halten müssen. Wir gehen in die Verse immer noch 5 bis 8 wird uns jetzt beschäftigen. Wir schauen uns 5 bis 6 jetzt mal an. Er geht weiter. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also diese zweite Formulierung. Wir sind in ihm. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. In Jesus sein, in ihm bleiben, der bibelkundige Zuhörer, bei dem wird's klingeln. Jesus hat selber mal davon gesprochen, in ihm zu sein. Und er hat dann das Bild des Weinstocks und der Rebe verwendet. Das bedeutet es, verbunden zu sein. Wie eine Rebe am Weinstock angeschlossen ist, so ist diese Rebe in dem Weinstock. Der Weinstock in der Rebe. Dieses Bild wird hier verwendet für unsere Beziehung mit Jesus. Es ist also ein Ausdruck der Verbundenheit, der Zugehörigkeit und der absoluten Abhängigkeit. Denn eine Rebe, wenn du die so hinlegst, dann wird nur was draus, wenn du vielleicht an Evolution glaubst. Verzeiht mir diesen Seitenhieb, ja? Aber da wird nichts passieren. Es braucht eine Gesetzmäßigkeit, die muss angeschlossen werden an den Weinstock, damit sie produziert. Und dieser Weinstock wird niemals Äpfel durch diese Rebe produzieren, sondern immer nur Weintrauben. Deswegen bringt Johannes das hier sehr klar zum Punkt. Wenn es um Gehorsam geht, wenn es um Gebote geht, dann ist unser Ausgangspunkt nicht irgendwas oder irgendwer, sondern Jesus Christus. Er ist also sehr christuszentrisch oder christozentrisch. Und davon leitet er unseren Gehorsam ab, den Gott sich von uns wünscht, den er einfordert und verlangt. Also Johannes reflektiert wieder neu das Evangelium, also das Leben von Jesus, und sagt, das Evangelium, so wie Jesus gelebt hat, ist für uns die Grundlage, wie wir leben. Also christuszentriert leben heißt, Jesus in allem zum Ausgangspunkt für mein Leben zu nehmen. Ich liebe, was er liebt. Ich folge, wohin er mich führt. Ich vermeide, was ihn verletzt. Ich tue, was ihn erfreut. Mich betrübt, was ihn traurig macht. Ich will, was er sich wünscht. Kennst du das? Wenn das dein Denken ausmacht, dann verstehst du ein Stück weit, was Johannes hiermit meint, wenn Gehorsam von uns abverlangt wird, der christuszentriert ist. Ihm zu folgen, ihn zu lieben, darüber betrübt zu sein, was ihn verletzt und was ihn traurig macht. Dabei gilt, dass wir erst einmal wieder neu realisieren, es geht nicht einfach darum, außerhalb dieser Beziehung zu Jesus, ihm irgendwie nachzuahmen, nachzuäffen. Das passiert auch in Gemeinde. Da kommt jemand dazu und sagt, ach, das ist eigentlich eine ganz kuschelige Gemeinschaft. Die meisten sind nett, der Kaffee ist gut. Und okay, jetzt gewisse Verhaltensweisen, ist jetzt vielleicht nicht so mein Ding, aber ich mache da mal mit. Und ich trainiere mir so ein christliches Verhalten an. Für Johannes geht der Beziehungsaspekt voraus. Wir sollen Jesus kennen, wir sollen verbunden mit ihm sein und aus dieser Verbundenheit ihn dann nachahmen. Und das sehen wir, dass Jesus das schon vorgemacht hat in Markus 3, Vers 14. Ich finde die Stelle einfach so der Oberhammer. Ich habe es ja auch schon ab und zu mal euch gelesen in Verbindung mit der Apostelgeschichte. Dort heißt es im Evangelium, als Jesus mit den Jüngern angefangen hat, unterwegs zu sein, Jesus berief 12 Jünger, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte. Also Jesus holt sich Leute und hat einen Grund, was er mit diesen Leuten tun möchte. Das wird im Markus-Evangelium mit den zwei Damits zum Ausdruck gebracht. Damit sie bei ihm sind und damit er sie aussendet, um etwas zu tun. Interessant ist, noch nicht weiterlesen, hier bin ich. Ja. Wenn wir weiterlesen würden, sehen wir, dass die Jünger, wenn sie ausgesandt sind, genau das tun, was Jesus getan hat. Ja, also sie ahmen ihm nach. Aber beachtet, in dem Vers heißt es nicht, Jesus berief 12, damit er sie aussandte und sie ihm nachahmen, sondern ganz zu Beginn von Jüngerschaft, von Jesus-Beziehung, von Jesus-Nachfolge steht bei Jesus sein. Mit Jesus sein. Zeit mit ihm verbringen. Ihn kennenlernen. Und wenn das geschehen ist, dann gehen und tun, was man Jesus tun gesehen, wie? Was man gesehen hat, was Jesus tut. Ihr seid mit mir. In der Apostelgeschichte, Jesus hat sich inzwischen verabschiedet zum Vater im Himmel. Der Geist Gottes wurde ausgegossen. und lebt jetzt in den Jüngern? Und dann heißt es, als die ganzen Obersten, die Obrigkeit, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das finde ich eine super Formulierung und die so schön zum Markus-Evangelium passt, dass Jesus ganz zu Beginn als Grundlage legt, sei bei mir, kennst du mich und dann geh. Und handle so wie ich. Und dann werden nicht Leute sagen, ach so, ich erkenne, du versuchst irgendwie Jesus nachzumachen. Nee, ich erkenne, dass du mit Jesus Zeit verbringst, dass du mit Jesus unterwegs bist. Es ist insofern wichtig, dass Johannes hier an dieser Stelle diesen Punkt setzt, dass wir Jesus nachahmen sollen, so wie er gewandelt ist, sollen wir wandeln, weil es uns auch als Gemeinde auch vor Irrwegen schützt. Denn wenn es um das Thema Gehorsam und Gebote halten geht, ist immer wieder die Frage, was ist denn eigentlich Maßstab? Und Johannes erinnert uns, liebe Christusgemeinde in Emmendingen, der einzige Maßstab für dich kann allein Jesus Christus sein, sonst niemand anderes. Aber wenn wir nicht aufpassen, und das ist jetzt wichtig, das ist zwar so klar für jeden, dass er sagt, ja klar, Christen leben wie Christus und so, aber es ist ja nicht so, dass in der Geschichte des Christentums sich da so andere Sachen reingeschlichen haben und auf einmal Gebote in Gemeinden aufploppten, die mit Jesus rein gar nichts zu tun haben. Und wenn wir nicht aufpassen, dann können wir sehr schnell auf Irrwege können. Und wir können auf einmal uns wiederfinden in einem Zustand, wo wir bestimmte Lebensformen praktizieren, werben, von anderen einfordern, die mit Jesus wenig zu tun haben, aber vielleicht mit unseren prominenten Leitern, die vor uns stehen und irgendwie etwas tun, weil sie die Dinge tun, wie sie tun. Das, jetzt fragt ihr mich, okay, was Klamottenstil? Da kann eine Gemeinde 10 Jahre drüber reden. Wie zieht man sich denn christlich an? Jo, ein Gewand oder? Also Jesus sah nicht so aus wie ich, ganz sicher nicht. Wie wir mit unseren Finanzen umgehen? Dann haben wir so Galionsfiguren, die gehen mit ihren Finanzen so um, die geben immer alles ab. Und aus diesem, ich gebe immer alles weg, wird dann von anderen eingefordert, wie? Du sparst für nächstes Jahr? Was ist denn das für ein Glaube? Und so können sich Verhaltensweisen einschleichen. Wie gehen wir mit Alkohol um? Das ist ein Riesenthema. Einige haben für sich beschlossen zu sagen, Alkohol, komplette Abstinenz. Löblich, gut. Aber Vorsicht, wer anfängt, Trink- und Essvorschriften in Gemeinde hineinzupflanzen, der kommt mit der Bibel selber in Konflikt. Weil sogar die Bibel sagt, da kommen Leute, die wollen sogar Speisevorschriften einführen. Ja, aufpassen. Jesus war da frei. Jesus hat Wein getrunken, er hat sich nicht betrunken, das ist klar. Das ist auch unsere maßgebende Linie. Aber viele praktische Fragen, wir suchen uns gerne Vorbilder, an die wir uns orientieren. Und wenn wir sehen, okay, da ist jemand, der macht das so, der hat vielleicht auch seine Gründe, darf er ja machen. Ja, du darfst gerne für dich selber sagen, ich esse kein Gemüse mehr, nur noch Fleisch. Kannst du gerne so machen. So ein bisschen unpopulär gerade, oder? Naja, kommt damit zurecht. Das kannst du gerne so machen, wenn du gesundheitliche Gründe dafür hast. Aber wenn wir unreflektiert das übernehmen, oh, das ist ein frommer Mensch und irgendwie ist er gesegnet, er macht dies und jenes und dann wird daraus eine Gesetzmäßigkeit und wir legen das auf die Gewissen von anderen und wollen, dass sie so sind wie Person X. Versteht ihr den Gedanken? Deswegen ist es wichtig, dass wir immer in jeder Frage, wo wird Gehorsam eingefordert? Dass wenn ihr auch in der Gemeinde zusammen seid oder mit uns Ältesten unterwegs seid und wenn wir mit euch sprechen über euer Glaubensleben, checkt immer, hat Jesus das gelebt? Haben seine Apostel das nachgeahmt, so wie Jesus? Oder ist das jetzt ein bisschen skurril und das hat eigentlich mit Jesus nicht mehr viel zu tun, sondern mit deinem spezifischen Interesse eines Predigers oder eines Leiters? Und in diesem Fallstrick sind viele, viele Gemeinden gefesselt. Und wir sollten uns davor hüten, dass wir dort hineinfallen. Denn Missbrauch ist vorprogrammiert, meine Lieben. Missbrauch ist das dann. Geistlicher Missbrauch, wenn ich meine persönliche Agenda durchkneten möchte in eine Gemeinde, damit alle so konform sind, so wie ich. Aber es gibt viele Freiheiten, die Gott auch im Neuen Bund, im Neuen Testament zugelassen hat, mit denen wir klarkommen müssen. Und das ist anstrengend. Wir sind nicht konform. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir gehen mit Dingen unterschiedlich um. Wir fahren unterschiedliche Autos. Einige fahren vielleicht gar kein Auto, schrecklich, ja. Lasst es stehen. Es sind keine Grundsätzlichkeiten, die Jesus angesprochen hat. Wir gehen weiter. In den Versen 7 bis 8 führt er weiter. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch. Weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Okay, wir gehen da mit langsamem Tempo durch. Johannes macht hier zu Beginn in Vers 7 Folgendes, dass er von einem alten Gebot, aber doch ein neues Gebot schreibt, aber er konkretisiert es nicht. Er sagt nicht, was ist dieses Gebot? Erstmal kann man das nehmen, okay, alles, was wir schon wissen an Geboten von Jesus, so wie Jesus gelebt hat, das kennt ihr schon, liebe Gemeinden, liebe Christen. Ich bringe euch nichts Neues. Aber wir wissen, wenn wir eben gerade in der Lesung bis zum Schluss gehört haben, dass Johannes auf etwas anspielen möchte. Er möchte auf unsere Nächstenliebe, auf unsere radikale, unvoreingenommene Nächstenliebe anspielen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, worum es dann auch später gehen wird. Und dieses Liebesgebot ist nicht neu. Das ist nicht mit Jesus erst gekommen. Einige denken, oh, erst Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Alten Testament gab es das nicht. Nee, auch nicht ganz richtig. Tatsächlich steht es schon auch im 3. Mose, das Liebesgebot zu seinem Nächsten ist Grundlage biblischen Glaubens Alten Testaments und Neuen Testaments. Darin ist nichts Neues. Deswegen sagt Johannes, das kennt ihr schon, das ist von Anfang an da. Es ist ein altes Gebot. Und dennoch sagt er, aber doch ist es ein neues Gebot. Also was jetzt, Johannes? Ist es jetzt alt oder ist es neu? Worauf willst du hinaus? Zeitlich betrachtet ist es nicht neu. Aber in seiner Qualität und in seiner Art und Weise, wie es auszuleben ist, wurde dieses Gebot auf ein neues Level gehoben. Versteht ihr? Jesus hat ja gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gebote irgendwie abzuschaffen oder sondern ich will sie erfüllen und er hat die Standards sogar noch angehoben. Er hat gesagt, okay, ihr wisst, im Alten Testament heißt es, wer mit einer Frau, die nicht seine ist, ins Bett geht, der hat Ehebruch begangen. Ich sage euch, Standard weiter nach oben gesetzt, wenn du mit deinen Augen Ehebruch begehst, dann hast du vor Gott schon die Ehe gebrochen. Bumm. Also Jesus bringt das Level weiter nach oben und auch der Nächstenliebe. Deswegen kann Johannes sagen, das ist auch ein neues Gebot. Wir kennen es zwar schon, aber das Level ist intensiver. Es hat eine neue Bedeutung durch das Leben Jesu bekommen für uns. Und deswegen sagt Jesus auch, dass es irgendwie ein neues Gebot ist, obwohl er selber schon an einer anderen Stelle zitiert hat aus dem Alten Testament. Er sagt im Johannesevangelium, Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 2 Kapitel später weiter sagt er in Kapitel 15, Johannes 15, 12 bis 13, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und wir sehen am Leben Jesu die radikale Hingabe für den Nächsten, die Liebe zum Nächsten. Das war etwas, was in dieser Intensität im Alten Testament noch nicht vorhanden war. Das Gebot war da, aber in Jesus hat es eine neue Bedeutung bekommen und ein neues Level. Also wenn wir uns an Jesus orientieren und Jesu Nächstenliebe sehen, dann bekommt unser Glaube eine Dynamik, wie er noch nie da gewesen war. Und das sagt uns Johannes in Vers 8, was wir eben gerade gelesen haben. Ich schreibe euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm, ist auch wahr in euch. Das sind ziemlich schwierige Formulierungen. Man muss das echt langsam auf der Zunge zergehen lassen. Das, was in Jesus zur Realität geworden ist, ist auch in euch zur Realität geworden. Diese neue Qualität der Selbsthingabe für den Nächsten ist nicht etwas, was bei Jesus geblieben ist, sondern ich sehe, dass dort, wo Menschen sich Jesus widmen, diese Qualität auch vorhanden ist an Nächstenliebe. Und meine Freunde, das ist ein Versprechen aus dem Alten Testament, was Johannes hier ein bisschen geheimnisvoll umschreibt. Was wahr ist in ihm, ist auch in euch. Wovon sprichst du, Johannes? Jeremia 31, 33. Seid ihr noch da? Jeremia 31, 33. Da verspricht Gott im Neuen Testament, wenn der Messias gekommen ist, wenn der Heilige Geist Einkehr gehalten hat, in einem Menschen passiert Folgendes. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Bislang im Alten Testament war das Gesetz außerhalb des Gesetzes. Man hat einfach gemerkt, ich schaff's nicht aus meiner Kraft. Deswegen im neuen Bund kommt Gottes Kraft in uns durch den Geist Gottes. Und er schreibt uns die Gebote Jesu Christi auf unser Herz, dass sie ein Resultat unserer Gottesbeziehung sein werden. Und deswegen sagt er, so wie Jesus diese Qualität der Nächstenliebe praktiziert hat, wird es auch wahr in euch. Was dadurch zum Ausdruck kommen soll, was Johannes hier treibt, ist, Gehorsam ist kein Verdienst. Es ist keine Bedingung für irgendetwas, sondern es ist ein Merkmal einer echten Jesus-Beziehung. Kennst du Jesus oder kennst du ihn nicht? Wenn du ihn kennst, dann wirst du ihn lieben. Und das, was im Innern ist, wird an die Oberfläche treten. Die Gebote, die in meinem Herzen aufgeschrieben wurden, werde ich aus Liebe tun wollen. Also zusammengefasst bisher, eine echte Gottesbeziehung, eine von Liebe geprägte Gottesbeziehung zeigt sich in einem leidenschaftlichen Gehorsam. Und dieser leidenschaftliche Gehorsam hat Jesus Christus zum Ausgangspunkt. Das Gebot, was Johannes eben gerade noch nicht beim Namen genannt hat, was wir aber schon leicht angerissen haben, weil wir wissen, wovon er hier spricht. Er spricht immer wieder von diesem alten Gebot, auch in seinem zweiten Brief, dass es die Nächstenliebe ist. Das benennt jetzt Johannes in den nächsten Versen sehr deutlich und auch drastisch, Verse 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Wieder diese Formulierung mit Gott zu sein. Gott ist Licht, ich bin mit ihm verbunden. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist ihm oder nichts Anstößiges ist in ihm zu finden. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Was Johannes hier uns weitergibt, ist, du sollst nicht nur deine Freunde lieben, sondern ein von Christus geprägter Gehorsam liebt die, ich nenne das die Unliebsamen, die wir eigentlich von unserem Naturell hassen würden. Aber die sollen wir leidenschaftlich lieben. Und hier haben wir wieder diese krasse Sprache, hassen. Johannes, wir doch nicht. Wir hassen doch keine Menschen. Aber der Begriff des Hassens, also sicherlich gibt es auch unter uns Situationen, wo du wirklich Hass empfunden hattest. Aber der Begriff des Hassens ist in der Bibel, der beginnt schon früher. Hassen kann auch schon bedeuten, jemanden zurückweisen, jemanden zurückstellen, jemanden hinten anstellen. Ja, nicht nur die blanken Rachegedanken, sondern schon, wo du dich von jemanden abwenden magst, fällt in die Gesinnung des Hassens. Und Johannes zeigt uns damit, wer Abneigung, Ablehnung, Antipathie zulässt und kultiviert, offenbart eigentlich damit seine eigene Gottesferne. Und das ist vielleicht uns viel näher, als wir vielleicht zu Anfang dachten, als wir diesen Text gelesen haben. Check mal hier so, wenn du gleich nach dem Gottesdienst, dann muss man ja hier durch die Reihen und oder da steht Werner, da muss ich da lang laufen. Mist, er läuft mir hinterher, schnell ins Auto, Rückwärtsgang und los. Wo findet das bei uns statt, dass Spuren von Hass, von Ablehnung, Antipathie, wo ich das zulasse und wo ich das auch ausspiele? Und was Johannes uns als Christen sagen möchte, check deine Beziehungen. Check die Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Und er ruft uns auf, auch uns als Emmendinger, stellt diese Beziehungen wieder her, macht sie wieder gesund. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe in Emmendingen schon so starke Erfahrungen gemacht, wie Menschen sich versöhnt haben, die über einen langen Zeitraum zerstritten waren und sind damit ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis nach außen, wenn sie in ihrer Antipathie stecken bleiben. Aber sie sind rausgetreten aus dieser Antipathie, sind Gottes Wort gefolgt und haben sich versöhnt, haben einander geliebt, obwohl man so viel gegeneinander hatte. Das ist so ein wichtiges Prinzip für uns als christliche Gemeinde. Denn es heißt, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß, nichts Anstößiges ist in ihm zu finden. Was er damit sagen möchte, dieser Begriff des Anstoßes im Griechischen Skandalon, das Skandalöse. Nichts Skandalöses ist in ihm, ist ein Begriff, den Johannes immer wieder gebraucht, wenn es darum geht, andere zu Fall zu bringen. Das bedeutet, wenn ich liebe, anstatt zu hassen, obwohl ich denke, ich bin im Recht, aber ich sage, ich liebe, dann ist in mir nichts Anstößiges zu finden, was den anderen zu Fall bringen würde. Bedeutet, wenn du in einer zerstrittenen Gemeinde bist, dann ist sie alles andere als ein Werbeschild für die Liebe Gottes. Und eine Gemeinde, die Streit zulässt und nicht im Keim erstickt, und gesunden lässt, wird niemals zu einer Vollmacht kommen. Aber dort, wo eine Gemeinde liebevolle Beziehung führt, nicht weil wir alles so tolle Freunde sind. Das sind wir nicht. Ich sag's öfter, wir würden niemals in einem Raum zusammensitzen, wenn wir nicht irgendwie den selben Glauben an Jesus hätten. Weil einige vielleicht schräg sind. So, muss der unbedingt auch in diese Gemeinde kommen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Trainingsfeld, was Jesus dir zumutet. Und das wird ein Werbeschild sein für nach draußen, das in uns nichts anderes zu Fall bringt, sondern ganz im Gegenteil, werbendes und integrativ. Und mir wurde schon oft gesagt, warum hast du dich für diese Gemeinde entschieden? Viele haben mir gesagt, die sich ja angeschlossen haben, die Herzlichkeit, so aufgenommen zu werden, so die Liebe, das war das, was mich irgendwie auch hier gehalten hat. Auch andere Dinge, aber das war eine wichtige Komponente. Ich hoffe, alle im Raum können jetzt Amen dazu sagen oder vielleicht einige denken, ah ja, du weißt ja nicht. Okay, ich komme zum Schluss. Wir können schon mal nach vorne kommen. Wir lesen ja von Johannes. Johannes wird genannt der Apostel der Liebe. Der Apostel der Liebe. Er schreibt sehr viel über die Liebe. Jesus hat Johannes, als er ihn kennenlernte, hat er ihn nicht mein Jünger der Liebe oder Apostel der Liebe genannt, sondern er hat ihn Donnersohn genannt. Das war ein Donnersohn. Gewitter. Denn in einer Situation, wo Johannes mit feindlich gesinnten Menschen, wo er feindlich gesinnte Menschen gesehen hat, war er so leidenschaftlich und hat zu Jesus gesagt, wollen wir, Jesus, willst du, dass wir Feuer vom Himmel auf diese Menschen fallen lassen? Das ist doch krass, oder? Jesus, willst du, dass wir Feuer vom Himmel auf diese Menschen fallen lassen? Donnersohn, voller Zorn. Mich begeistert sein Glaube, dass das wirklich dann auch geht, ja? Aber ihr müsst diese Herkunft, woher kommt Johannes? Er ist eigentlich ein hasserfüllter Mensch gewesen, der alles, was ihm feindlich war, wo er Antipathie gepflegt hat, am liebsten hätte ausradieren wollen. Mit diesem Apostel haben wir es zu tun. Und die Frage ist, wie kam es zu einer Veränderung? Wie kam es zu einer Änderung seines Wesens, dass alle am Ende gesagt haben, das ist ein Apostel der Liebe und er schreibt so sehr über die Liebe, dass er sagt, hey, seid leidenschaftlich im Gehorsam und liebt einander. Und meine Antwort ist, in seinem Evangelium schreibt Johannes zweimal über sich selber als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Früher habe ich so gedacht, das ist schon ziemlich arrogant, ja? Wenn ich so einen Brief von dieser Gemeinde schreibe und sage, und Waldemar, das Mitglied in der Gemeinde, das Jesus lieb hatte, okay, Demut, wo bist du? Aber ich glaube, Johannes hat das bewusst in sein Evangelium gestreut, weil das, diese Liebe, die er von Jesus erfahren hatte, sein Herz verändert hat, den Donnersohn entfernt hat und den Apostel der Liebe hineingetragen hat, sodass er auf dieses Mit-Jesus-Sein zu sehen, wie Jesus liebt, am Kreuz alles gibt für seine Freunde und für seine Feinde, dass das etwas in seinem Herzen verändert hat, dass er gesagt hat, ich will leidenschaftlich gehorsam sein. Ich will leidenschaftlich lieben, so wie Jesus geliebt hat. Und das war nicht nur bei ihm möglich, das ist auch unter uns möglich. Amen.